FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast für FMCG und Handel Insights.
Wir sind Nina, Finn und Daniel. Jede Woche spricht einer von uns mit Gästen aus FMCG und Handel. Heute mit Patrick Schlüter, Geschäftsführer der Globus Markthalle in Koblenz.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich sag mal, ein Supermarkt, der in ein paar Jahren wird deutlich reduzierter sein, in meinen Augen, in diesen Aspekten, also Sortiment und Reize, aber er wird größer sein in Sachen Begegnungsstätte, Plattform für Veranstaltungen, Plattform für Erlebnis. Und am Ende des Tages wird er sich definieren müssen darüber, da gibt es ein paar Beispiele, die ich gelernt habe, muss er definieren darüber nicht, was er anbietet oder was für ein Sortiment er hat, sondern im Grunde, was für ein Gefühl er erzeugt.
Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Patrick Schlüter, Geschäftsführer der Globus Markthalle in Koblenz. Diese war auch Supermarkt des Jahres im letzten Jahr. Herzlich willkommen, Patrick.
Ja, Nina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier ein Teil des tollen Podcasts FMCG Vibes zu sein. Vielen Dank.
Ja, lieber Patrick, ich habe mich ganz besonders auf dich gefreut. Für mich bist du ja der Kaufmann mit großer Leidenschaft, jemand, der aktiv in die Gestaltung geht, der Dinge ausprobiert, der mutig ist. Daher vielen lieben Dank. Zunächst einmal zu dir als Mensch. Seit 25 Jahren bist du Händler, seit 25 Jahren beschäftigt dich der Lebensmittelhandel. Was hat dich denn ursprünglich daran fasziniert?
Ja, also ursprünglich, ich muss sagen, war es ja jetzt ein Zufallskonstrukt, dass ich in den Handel gekommen bin, weil ich nach meinem Studium im Ausland war und dort einen Job suchte. Das war eher ein Zufallsprinzip, aber ich habe relativ schnell gelernt, dass der Handel im Grunde ein Versuchslabor ist, ne? In dem ich Dinge ausprobieren kann, die ich sonst vielleicht in anderen Jobs nicht ausprobieren kann und vor allem unmittelbar die Wirkung auch erkenne auf der Fläche, ne? Und das finde ich halt das Spannende, dass die Ergebnisse halt sofort sichtbar sind. Und jetzt über die 25 Jahre ist mir ganz klar geworden, dass ich im Handel auch so meine Neugier befriedigen kann über wirklich sehr, sehr viele verschiedene Themengebiete. Ist von Kundenverhalten über ganz einfache Dinge, wie funktioniert die Fläche, wenn ich sie anders gestalte morgen, ne? Und da muss ich halt nicht irgendwie 3 Wochen auf ein Controlling-Ergebnis warten, sondern diese Unmittelbarkeit, also dieses Unmittelbare, das hält mich eigentlich seit 25 Jahren, über 25 Jahren im Handel.
Ja. Ja, du hast einen wirklich vielfältigen beruflichen Weg hingelegt mit Stationen, auch bei Aldi, Metro, Edeka bis eben hin zu Globus. Wie genau waren denn deine Anfänge und was hat dich bei den jeweils genannten Stationen besonders geprägt?
Ja, also meine Anfänge waren bei Aldi UK. Also ich habe im Ausland begonnen bei Aldi. Wie gesagt, ich hab dort in England eine Stelle gesucht, weil ich in England bleiben wollte und bin dann als District Manager bei Aldi eingestiegen. Und wenn ich jetzt alle Stationen mal ganz schnell Revue passieren lasse, dann hat mich natürlich jede in sich geprägt. Ich fasse auch gleich nochmal kurz zusammen. Aber Aldi natürlich insbesondere. Es ist ja so, wie die Kindheit einen Menschen prägt, hat Aldi mich als erste Handelsstation auch sehr geprägt. Warum? Also sind ein paar Kernaspekte. Also ich habe bei Aldi gelernt Disziplin. Ich habe dort gelernt Geschwindigkeit bei guter Qualität in Dingen und Prozessen umzusetzen. Und ich habe tatsächlich dort vor allem gelernt, die Frage nach dem Warum zu stellen. Im Grunde bin ich da, glaube ich, auch eingestellt worden, weil ich nach dem Interview, da kann ich mich noch ganz genau heute erinnern, war ich schon mit dem Geschäftsführer dieser Regionalgesellschaft in Swindon an der Tür. Und dann habe ich noch gefragt, warum ist dieses Gebäude so groß? Ne? Und da hat er gesagt, im Kern hat er gesagt, Sie stellen wir ein, weil Sie die Frage nach dem Warum stellen. Ne? Und ich habe halt bei Aldi gelernt, die Frage ist ganz wichtig. Heute zu fragen, warum ist das, was wir gestern gemacht haben, noch gut genug? Ne? Und was ich auch bei Aldi gelernt habe tatsächlich, das zieht sich natürlich ein Stück weit durch, hatte aber auch seine Grenzen, ist auch durch diese Frage des Warums auch Unternehmertum. Ne? Ich muss dazu sagen, Aldi UK ist, glaube ich, ein Stück weit anders geprägt als Aldi Deutschland. Ne? Dort war vieles möglich, wurde die Frage provoziert, was können wir tun, um uns weiterzuentwickeln? Ne? Und das eben in einem Discount-Format. Ne? Und das hat mich sehr beeindruckt und deshalb habe ich mich damals schon für den Handel begeistert. Hatte dann irgendwann ein Ende, dann bin ich nach Deutschland zurückgegangen und habe dort bei Metro Cash & Carry angeheuert und das hat mir großen Spaß gemacht, weil es dort zum ersten Mal um eine Kundenbeziehung ging. Also dort habe ich ja die Gastronomie betreut, auch persönlich betreut, die Top-Gastronomie. Da habe ich sehr viel über Gastronomie gelernt. Das hat mir riesigen Spaß gemacht. Ne, auch die Metro hat natürlich einen zentralen Rahmen vorgegeben, aber ich habe mir immer gesucht, wo kann ich unternehmerisch tätig sein. Und das war halt dort im Grunde das Kundenmanagement, ne, über Gastronomie, dann die sogenannten, also auch die anderen Geschäftskunden, Kioske, Arztpraxen etc., aber im Schwerpunkt halt die Gastronomie. Und ja, Edeka war dann die Fortführung eigentlich des Unternehmertums. Ne, dort bin ich eingestiegen, als die Markauf in die Edeka-Region integriert wurde und habe die am Ende noch mitbetreut und dann aber über die Markauf eine Region verantwortet von 18 Märkten. Und dort, also Markauf hat vom Charakter her ähnlich funktioniert, ein Stück weit wie Globus, also auch sehr unternehmerisch geprägt durch die Edeka Rhein-Ruhr, die als Gesellschaft auch sehr stark ja in der Selbstständigkeit ist mit den Edeka-Betrieben. Und gut, da wurde die Markauf aber umstrukturiert und da wurde es für mich Zeit zu gehen. Und jetzt bin ich mittlerweile seit 12 Jahren bei Globus. Meine berufliche Heimat, würde ich sagen. Ich sage, mehr Selbstständigkeit im Angestelltenverhältnis, so will ich es mal ausdrücken, geht nicht.
Ja, super, super spannend. Ich würde gerne noch einmal den Kreis schließen, zurück zum Anfang gehen, als du sagtest, du wolltest sehr gerne im Ausland starten. Was war da der Grund dafür?
Also tatsächlich war mein privater Hintergrund. Ich war mit dem Studium fertig, hatte mich damals ja verliebt und meine damalige Partnerin ist ins Ausland gegangen. Ich hatte hier keine Verpflichtungen und dann bin ich einfach mit, ne, nach dem Ende des Studiums. Habe gesagt, so, ich probiere mein Glück und habe mir natürlich da auch ein Limit gesetzt. Ich habe gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht 3 Jahre durch die Weltgeschichte ohne nichts tun reisen. Ich meine, ich habe auch dort was getan, ne? Vor Aldi natürlich und Geld verdient. Das musste ich ja. Und war aber dort gezielt auf der Suche und hab einen Hintergrund im Finanzbereich. Also ich wollte immer Börsenmakler werden. Das hätte auch geklappt. Aber da habe ich schnell gelernt, auch in England, dass mir das keinen Spaß macht. Und aus der Not heraus ist halt die Tugend geworden, wo ich heute über 25 Jahre eigentlich geblieben bin im Handel.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, seit über 25 Jahren, du meintest ja auch eingangs, Themen wie Zukunftsforschung, Verhaltensökonomie treiben dich sehr. Bevor wir auch gleich zu deinem Markt kommen, zu Führungsfragen, möchte ich gerne zunächst einmal beleuchten, was sehr besonders wichtig ist, der Shopper. Also auch wenn man deine Kommunikation bei LinkedIn betrachtet, beschäftigst du dich eben sehr stark mit diesem. Du hattest auch einmal gesagt, die Betrachtung eines Homo economicus ist für dich tradiert. Eigentlich müsste man doch den Homo emotionalis betrachten. Also sprich, der Mensch ist eben nicht so rational, wie man ihn zu definieren scheint. Und das Verhalten des Menschen muss man emotional in wirtschaftliche Zusammenhänge bringen. Gab es denn da einen Moment, der deinen Blick auf den Kunden grundlegend verändert hat?
Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt schon, also es sind zwei verschiedene Aspekte. Also es ist einmal, glaube ich, jetzt 5 Jahre her, oder in Richtung Corona, da habe ich mal in Koblenz auf irgendeiner Veranstaltung habe ich mal eine Stammkundin getroffen, die aber nicht mehr bei mir einkaufte. Als ich sie dann sah, da habe ich sie angesprochen, habe gesagt, Mensch, jetzt, wo ich sie sehe, fällt mir auf, sie kaufen ja gar nicht mehr bei mir ein. Na, und da sagte sie, ja, das stimmt. Und ich fragte dann, ja, wieso nicht? Da sagte sie, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich fühle mich woanders wohler. Na? Und da habe ich gedacht, und dann so die Brücke auch zum Studium, ne, natürlich in der Wissenschaft herrscht notwendigerweise ja der Homo economicus vor, also ich sag mal das Bild oder die Fiktion im Grunde von einem Menschen, der 100% Wissen hat, 100% Transparenz, ne, auf den Handel bezogen, hieße das ja, ein Kunde bei mir kennt meine 100.000 Produkte, kennt die Preise der 100.000 Produkte im Wettbewerb etc., ne? Aber aus dieser Kombination und kommt noch was Drittes, habe ich, weil ich mir auch diesen Wissenshunger stillen wollte, habe ich mal ein Buch gelesen von Dan Ariely. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Hört sich sehr humoristisch an, ist auch gut geschrieben, kann ich nur empfehlen. Und so irgendwie aus dieser Kombi, da habe ich gedacht, nee, also ich muss mich doch mehr mit dem beschäftigen, was die Kaufentscheidung determiniert und nicht das, was die Daten mir zeigen wollen, ne, oder glauben zu zeigen, ne, weil ich sag mal, das Controlling, was ich jeden Tag aufmache, das zeigt mir ja das Verhalten des Kunden auf der einen Seite, aber nicht das Motiv. Ne, warum er kommt oder warum er eben nicht kommt. Ne? Und das nochmal, um die Brücke zu schlagen zu dieser Kundin. Sie selbst konnte ja gar nicht sagen, warum sie nicht kommt. Ne? Es war eine reine Emotion, sie kommt nicht mehr. Das hat mich nicht losgelassen, dieses Ereignis. Und deshalb glaube ich einfach, wir müssen uns mehr mit dem Homo emotionalis, so nenne ich es, oder wahrscheinlich gibt es die Begrifflichkeit auch, als mit dem Homo economicus beschäftigen.
Ja, aber was würdest du sagen, wie emotional sind Kaufentscheidungen wirklich?
Also es gibt jetzt kein, glaube ich, in der Literatur keine so richtige fundierte Kennzahl, aber zumindest Maßzahlen, ne, die so liegen bei 95% emotional ist eine Kaufentscheidung. Ich mache das so an Beispielen fest, ne, die kann ich auch gerne mal ganz schnell hier bringen, ne? Also ein Beispiel, das ist jetzt ein paar Wochen her. Ich bin ja auch viel auf der Fläche. Da habe ich eine Frau beobachtet mit ihrem Sohn, der Sohn im Fußballtrikot. Die Frau, Einkaufswagen halb voll, geht durch den Mittelgang und plötzlich bricht sie den Einkauf ab, guckt auf die Uhr, sagt so, du musst zum Fußballtraining, ab zum Einkauf. Das heißt, die hat ja einen emotionalen Hintergrund, sagt so, die hat Zeitdruck, ne? Hat einen Termin, ne? Und aus dieser Emotion heraus oder aus diesem Termindruck heraus, ne, bricht sie den Einkauf ab und ich habe den Bon, den ich habe, ne, aber eben nicht mehr. Und so ist es auch, ich sag mal, auch mit einer Mutter, ne, die ich sag mal, ihren Einkauf schon mit 3 Kindern planen muss, ne, die hat ja eine ganz andere emotionalen Hintergrund, als wir ihn sehen, wenn sie bei uns einkaufen geht, ne, und deshalb glaube ich, oder wenn jemand zu Hause Kummer hat, das sind alles Dinge, die wissen wir gar nicht, die wissen wir nicht. Ne? Wir können natürlich nicht, ich sag mal, einen Markt bauen für jede emotionale Einzelsituation, aber ich glaube allein, ich sag mal, ein Supermarkt mit diesem Mindset zu denken, ne, was zum Beispiel auch Reize angeht, Reizüberflutungen etc. oder Custom- oder Shopper-Journeys zu denken, ich glaube, da können wir schon dann mit diesem Bild der emotionalen Entscheidung viel mehr tun. Oder eine Situation, die finde ich auch noch sehr prägnant, die sehe ich jeden Samstag oder jeden Tag, wenn ich auf der Fläche bin, dass zum Beispiel glauben wir ja, dass wir, wenn wir mit unserem Wochenprospekt Aktionspreise mit dem Wettbewerb matchen, ne, dass da die Kunden dann alle zu uns strömen. Ne? Das, was ich in der Realität beobachte, regelmäßig, ist, wenn ich neben Kunden hergehe, auch rein zufällig, die dann sagen, ach guck mal, das ist ja im Angebot. Und das ist dann ausgerechnet ja der Artikel, der auch im Fallblatt auf der Titelseite steht, ne, aber den halt keiner wahrgenommen hat, also rational nicht wahrgenommen hat, obwohl er das Fallblatt in der Hand hat, aber durch den Impuls eben eine Emotion ausgelöst wird, oh, da ist ja noch ein Schnapperl, den ich mitnehme, ne. Deshalb glaube ich, also um den Kreis zu schießen, 95% unterschreibe ich die Zahl, ne.
Ja. Aber auch hier ganz viele spannende Aspekte. Was ich nochmal vertiefen möchte, ist ein Thema, dass sich ja auch im Besonderen die Zielgruppe 50 plus interessiert. Woher rührt das?
Das rührt, den Ursprung hat das tatsächlich, weil ich einer Person, sage ich auch gerne namentlich, das ist die Jael Meyer, der folge ich seit über 2 Jahren auf LinkedIn und das ist die Stimme für die Generation Z im Dachraum. Und die räumt im Grunde natürlich mit den ganzen Vorurteilen auf, die Generation Z oder die man heute hat, ne, die mit den Vorbehalten, da hat daraus ein tolles Geschäftsmodell entwickelt. Und das gepaart natürlich mit allen Werbeanstößen oder Werbereizen oder Promotion-Reizen, die man heute oder Kommunikationsimpulsen, die ich heute so wahrnehme, die natürlich stark auf Generation Z ausgerichtet sind. Ich mich natürlich selber in einem Alter befinde, wo ich sage, so, ich kann mich da teilweise nicht mit identifizieren. Ne? Dann habe ich gesagt, so, und auch ist das denn die Gruppe, die der Träger oder die wesentliche Gruppe für den Handel auch ist. Ne? Und die Zahlen, die laufen halt teilweise grotesk auseinander. Ne? Also ist ja auch dass Werbebudgets halt in sehr geringem Anteil, ich glaube, das liegt so bei 5%, auf Zielgruppen oberhalb von 50 plus kanalisiert werden. Ne? Und also die ganzen Werbebudgets halt in dieser werberelevanten Zielgruppe 18 bis 49, die irgendwann mal definiert wurde, kanalisiert worden. Und unterm Strich war das ein Stück weit der Auslöser, dass ich dieser Dame folge und auch einen Vortrag mal von der Ines Imdahl, auch die hat ein Jahrzehnt zur Generation Z geforscht, kümmert sich aber jetzt oder hat auch erkannt, es lohnt sich mit Generation 50 plus zu beschäftigen, weil die Heterogenität dieser Generation 50 plus ja von 50 bis, sag ich mal, 85 Jahre, alles in eine Altersklasse oder in eine Verhaltensklasse gepresst wird, wobei die Altersstruktur Newborn bis 50 natürlich in verschiedenen Kategorien ja auch betrachtet wird. Ne? Und deshalb, glaube ich, liegt da erhebliches Potenzial einfach, ne, sich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt außerordentlich spannend, persönlich wie auch beruflich, muss ich sagen.
Mhm. Und bezogen auf deinen Markt, erhebst du hier Daten zu den Altersclustern?
Sofern es möglich ist. Ne? Wir haben natürlich Kundenkartendaten, ne? Wir haben eine Kundenkarte, eine Loyalty-Karte mit verbunden mit Payback. Und ja, je nach Umfang dessen, was wir da zur Verfügung haben, kann ich das tun. Aber de facto beschäftige mich im Moment, weil es für mich auch tatsächlich ein relativ junges Schwerpunktthema ist, auch wenn es mich irgendwie 2 Jahre subtil schon begleitet, beschäftige mich eher so mit der übergeordneten Materie, die zur Verfügung steht, ne? um daraus Ableitungen auch für mein Tun im Betrieb abzuleiten.
Ja. Jetzt lass uns doch auch mal direkt einsteigen zu eurer Markthalle in Koblenz. Wie schon erwähnt, Supermarkt des Jahres 2025. Wo bist du dabei am stolzesten?
Also ich bin am stolzesten darauf, dass es eine Quittung oder eine Dokumentation einer Teamleistung ist. Ne, das ist jetzt kein Individualpreis für mich oder für einen Mitarbeitenden, einzeln, sondern für das gesamte Team. Also ich sage mal, das Gesicht an der Theke oder der Verräumer in der Nachtschicht, für den ist dieser Preis. Und so wird er auch wahrgenommen. Und das macht mich stolz, dass jeder auch für diesen Preis mitgefiebert hat und nicht gesagt, ja, der Schlüter gewinnt den Preis, sondern wir als Markt gewinnen den Preis. Und der zweite Aspekt, der mich besonders stolz macht, ist halt auch die Wertigkeit dieses Preises, von der Lebensmittelpraxis. Warum ist er für mich so wertig? Weil wirklich das Who and Who des deutschen Handels halt in der Jury sitzt. Also von Lionel Zuck über Markus Moser, Gerd Schambach, also alle Lenker und Denker des deutschen LEHs haben halt Globus Koblenz in diesem Jahr zum Supermarkt, also in 2025 Supermarkt des Jahres gewählt. Und das macht uns hier am Standort, 450 Köpfe sind wir ungefähr, hat uns riesig stolz gemacht. Ne?
Ja, Ich habe dir auch im Vorgespräch gesagt, in meiner Familie habe ich eine Person, die ganz, ganz großer Globus-Fan ist. Was würdest du ihr sagen? Was ist aus deiner Sicht die eigentliche DNA von Globus-Markthallen? Oder vielleicht gehen wir auch nochmal den Schritt der Historie, um zu betrachten, wie insgesamt die Globus-Fachmärkte aufgestellt sind. Das wäre bestimmt auch spannend für die Hörer.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das auch zumindest überwiegend die Frage für deine Tante beantwortet, ein Stück weit. Also gut, ich sag mal, jetzt wenn ich das rein sachlich mal betrachte, ist in Globus Markthallen ja ein produzierender Händler. Ne? Wenn ich das rein vom Format jetzt mal beantworte, im ersten Teil der Antwort, dann sind wir ein produzierender Händler durch unsere Metzgereien, Bäckereien und die Gastronomie, die wir an fast allen Standorten haben. Das heißt, hier wird täglich frisch produziert, handwerklich frisch, und vor allem kann man uns dabei zusehen. Das heißt, der Handwerker oder der Metzger, den sieht man ja noch beim Arbeiten, beim Zuschnitt, beim Verpacken, beim Backen. Und das macht uns aus zum Wettbewerb. Und das, sage ich jetzt auch als Globianer, ist der einzig wahre Unterschied zum Wettbewerb. Die Milka-Schokolade im Regal unterscheidet uns heute natürlich auch nicht. Das zweite ist, auch aufgrund der, sagen wir, quasi Selbstständigkeit, so will ich es mal nennen, an den Standorten, verfolgen wir hier auch so den Local Hero Gedanken. Ne? Das bedeutet, wir können uns hier, ich sag mal, der Markthalle Koblenz ein Bild geben für den Standort Koblenz. Ne? Also ist jetzt keine Zentrale drüber, die sagt, so, ihr müsst euch so ausrichten, sondern wir können das hier im gesamten Team autark und individuell gestalten, so wie wir glauben, dass es am Standort richtig ist. Da geht es dann nicht nur um die Gestaltung der Markthalle jetzt im Inneren, sondern eben auch das Engagement und die Verbindung nach außen. Ne? Also wo sponsern wir, welche Veranstaltung unterstützen wir, ne? Wie engagieren wir uns in Sachen Kultur, Bildung und Sport beispielsweise. Das entscheiden wir hier halt im Team. Ne? Am Ende muss natürlich auch, das sage ich auch fairerweise, Globus ist jetzt auch kein ist ja ein Wirtschaftsunternehmen und wir auch ein Standort, der Gewinne erzielen muss. Ne? Und innerhalb dessen können wir uns aber frei bewegen. Ne? Das heißt, es geht immer um Weiterentwicklung, nicht um Gewinnmaximierung, sondern um Weiterentwicklung. Und innerhalb dieser Prämissen können wir uns bewegen. Und das Dritte ist, das ist auch, wo ich besonderen Wert oder versuche auch Impulse zu geben oder auch das in den Mindset des gesamten Teams zu bekommen, natürlich durch Überzeugung, jetzt nicht durch Anweisung, also dass wir uns als Gastgeber sehen, ne? Wie im Hospitality. Dass wir sagen, so, das können wir ja auch nur durch diese Freiheit, die wir haben. Unternehmertum am Standort, aber ich sage auch immer Unternehmertum an jedem Platze. Ne? Das heißt, der Mitarbeiter, der am Regal arbeitet oder im Getränkebereich, der hat ganz andere unternehmerische Freiheiten als jemand, der in einem zentral gesteuerten Unternehmen arbeitet. Und das alles zusammen, Nina, das führt dazu, gehe ich von aus, dass deine Tante sich so wohl in einem Globus fühlt, weil sie halt, die Ware im Regal präsentiert bekommt, sondern auch noch einen Menschen hat, der mit ihr redet.
Damit nochmal ganz liebe Grüße an Tante Brigitte an der Stelle. Die freut sich bestimmt. Du hast damit auch schon ganz viel beantwortet. Ja, also was ihr auf der Fläche anders macht, welche Rolle Eigenständigkeit und auch regionale Identität bedeutet. Könntest du bitte noch einmal Globus im Gesamtgefüge einordnen, also in der Lebensmittellandschaft für die, die hier besonders interessiert sind?
Ja, gerne, Nina. Also ergänzt noch zu dem, das ist auch ein Merkmal von Globus. Wir versuchen an den Standorten, ich sag mal, wenig vom Gleichen und viel vom Besonderen darzustellen, ne? Für die Kunden, weil um eben auch diese Austauschbarkeit zu verhindern, ne? Gegenüber dem Systemwettbewerb, ne? Also so viel Großflächenwettbewerb gibt es ja am Ende des Tages nicht. Und Globus Markthallen Deutschland ist ja im Ranking bei weitem nicht der größte Händler natürlich oder Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wo wir ranken, irgendwo um die Rang 30, vielleicht auch ein bisschen höher. Aber das ist das gar nicht so wesentlich. Nur da, wo wir sind an den Standorten, da sind wir die beliebteste Einkaufsstätte. Ja, also beliebt, auf der einen Seite kann man das wirklich an Daten festmachen, an der Anzahl Kassenbons oder an 2 Millionen verkauften Fleischbrötchen, Fleischkäsebrötchen, die ich immer gerne anbringe, so als Maßzahl. Oder kann ich auch sagen, dass...
Die setzt hier als Markt um im Jahr?
Das genau, nur als Standort hier, ne?
Wow.
Und wir haben, wie gesagt, das sind ja Standorte, das sind auch bekannte Zahlen, die in der Presse sind. Dieser Standort macht hier mehr als 80 Millionen Umsatz und über 1,67 Millionen Kassenbons im Jahr. Das heißt, allein da, deshalb sind wir insofern die beliebteste Einkaufsstätte. Aber ich glaube halt, das rührt nicht nur daher, dass wir jetzt die Produktionsbereiche haben, sondern weil wir einfach ein anderes Menschenbild haben, vom Kunden her denken, konsequenter als ich glaube, dass es andere tun. Und damit, das ist eben nicht nur prozessual vom Kunden gedacht, sondern einfach, welche Bedürfnisse und welche Lösungen braucht der Kunde. Da sehe ich eher so unser Kundendenken geprägt. Und habe ich eben gesagt, ich glaube, wir sind der letzte echte Großflächeneinzelhändler. Ne, mit 10.000 Quadratmetern hier in Koblenz. Die Fläche muss ja bespielt werden, aber auch nicht immer durch, ich mache alles mit Ware voll, sondern eben ich nutze auch die Fläche, um Events zu gestalten, ne, um dem Kunden Abwechslung zu bieten, dass er sich hier eine Aufenthaltsqualität bekommt und nicht nur eine Einkaufsstätte.
Ja, ich finde ja in dem Zusammenhang auch sehr spannend die Frage, wie man Loyalität schaffen kann, die ja, und das hast du ja auch herausgestellt, eben nicht nur über den Preis funktioniert, sondern darüber, wie ich emotional die Kunden und Kundinnen anspreche im Markt. Da fällt mir auch, oder ein Gedanke, der mir hier kommt, ist ein Flashmob, den du unter anderem mit dem Team organisiert hast. Auch hier der Faktor Erlebnis schaffen für Loyalität. Solche wertvollen Aktionen spiegeln ja auch deine Art der Führung wider. Damit verbunden meine Frage, was ist dir persönlich bei der Führung deines Marktes am wichtigsten?
Ja, also da sind auf jeden Fall zwei Dinge, die mir besonders wichtig sind. Einmal mein Verständnis von Führung, dass es eine Bringschuld ist und es ist kein Privileg, ne, zu führen. Sondern ich glaube, als Führungskraft ist man in der Verpflichtung, erstmal denen auch ein Stück weit zu dienen, die Arbeit tun. Ne? Also die Rahmenbedingungen zu schaffen, ne? den Rahmen zu stecken, die Ausstattung zu schaffen, dass die Arbeit getan werden kann. Ne? Und das ist also ein tiefes Führungsverständnis von mir, dass es kein Privileg ist, Führungskraft zu sein. Ne? Und das Zweite, das ist auch eine Prägung tatsächlich aus meiner Zeit bei Aldis, als Vorbild zu fungieren. Ne? Das heißt, auch wenn meine Tätigkeit heute, weil Globus auch so aufgestellt ist, das sagt so ein Geschäftsleiter am Standort, ist eben nicht derjenige, der den ganzen Tag durch den Markt geht und die Preisschilder kontrolliert, sondern auch strategische Aufgaben fürs Gesamtunternehmen mit übernimmt, ne, oder Projektarbeiten. Aber dennoch gehört es für mich dazu, dass ich sage, wenn wir die heißen Phasen haben, Weihnachten, Ostern, Feiertagskonstellationen, dann habe ich den Kittel an und arbeite am Regal, ziehe die Pappe oder was auch immer gerade anfällt. Ne? Das ist mir wichtig und das tue ich auch aus tiefster Überzeugung. Und ich glaube, manchmal, ich kann noch viel mehr nennen, aber ich merke das nicht nur bei Globus, sondern auch vorher war es ja immer mein Verständnis, diese beiden Dinge. Da hat das immer dazu geführt, dass ich hier ein ganz gutes Team hinkriege, einen ganz guten Teamzusammenhalt, der zumindest nicht sagen kann, okay, der Chef hockt den ganzen Tag in seinem Büro und lässt uns hier ackern. Und deshalb glaube ich, dass das sind zumindest meine Parameter für gute Führung, die ich seit Jahren verinnerlicht habe und erfolgreich anwende. Und mehr ist es, glaube ich, auch nicht für mich.
Ja. Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind in der Markthalle beschäftigt? Wie groß ist das Team?
Ja, wir haben hier knapp 450 Köpfe Ne, also in Köpfen. Ich ergänze oft, wir beschäftigen ja auch noch eine Reinigungsfirma, Handwerker permanent. Da kommen bestimmt auch nochmal 20, 30 dazu, die wir dann, ich sag mal, mittelbar beschäftigen oder die von so einer Markthalle alleine auch teilweise ja leben können. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, sehr, sehr großes Team. Wie gut schläfst du? Wie schwer wiegt die Verantwortung?
Ich schlafe gut, weil mein Team ist brillant hier. Also mein Führungsteam, das auch so aus circa 20 Personen besteht, das sind alles echte Globianer, ne? Die lieben dieses Unternehmen, die lieben aber auch, ich sag mal, diesen Markt hier, ne? Weil sie eine Freiheit haben, von der sie wissen, dass sie die woanders nicht bekommen. Aber Freiheit, das heißt ja nicht Komfort, ne? Die haben keinen Komfort von mir dadurch erhalten. Sondern Verantwortung. Ja? Und das sind auch alles Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Ja? Und ich schlafe auch deshalb gut, weil das passt vielleicht noch auch zur vorigen Frage. Mir ist immer wichtig, dass ich Menschen versammelt bekomme, die besser sind als ich. Weil ich sage, ich habe keine Angst davor, dass jemand an meinem Stuhl sägt. Ich sage mal, am liebsten tut er oder sie das. Ne, weil ich dann weiß, okay, das sind Top-Leute, ne, entweder in einem bestimmten Fach oder insgesamt, mein Gott, dann ist es so. Ne, aber ich weiß, eine gewisse Zeit, auch das ist ja endlich, eine gewisse Zeit habe ich hier die besten Leute um mich herum. Na, und wenn die das weiter transportieren und ähnlich denken, was ich mir wünsche, was ich versuche auch zu propagieren, dann dadurch ergibt sich einfach ein super verantwortungsvolles Team. Ne? Und deshalb schlafe ich wirklich sehr gut in Bezug auf meinen Betrieb hier.
Ja, nein, das hast du auch sehr schön gesagt. In Abgrenzung vielleicht auch zu Märkten, was würdest du sagen, was machen denn andere Führungskräfte im Handel eventuell falsch? Also was ist dir besonders wichtig, wo du sagst, da möchtest du dich auf jeden Fall abgrenzen?
Ja, also ich glaube, der Erfolg der Globus Markthalle Koblenz und auch vieler anderen Marktleute Globus Gesamt, der liegt im Kern darin, dass das Messbare, also die Kennzahlen, nicht immer das Wichtigste ist, ne, sondern der Mensch im Vordergrund steht. Also der Kunde als Mensch und der Mitarbeiter als Mensch. Ne. Diese Einstellung und dieses Bild oder dieser Wert, der macht den Unterschied. Ne? Und was ich auch glaube, ist, dass viele Führungskräfte im Handel keine Entscheidung treffen. Das grenzt uns hier ab, das grenzt mich auch ab, wo ich sage, ich bin sehr risikofreudig darin, Entscheidungen zu treffen. Natürlich mit allen Konsequenzen. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Aber das macht, glaube ich, heute den Unterschied. Ne? Das erkenne ich immer wieder, dass wir uns hier auch nicht hinter irgendwelchen Gewohnheiten oder Prozessen verschanzen, ne, sondern Entscheidungen treffen, um voranzukommen, nicht um Entscheidungswillen und auch nicht um Aufgaben noch mehr aufzuladen. Und das Dritte ist auch, das gehört ein Stück weit ja auch dazu, ist den Mut und den Fokus darauf, etwas wegzulassen. Ja, heute geht es ja eigentlich immer mehr darum, oder es wird ja heute als Leistung anerkannt, wenn immer mehr hinzugefügt wird. Ja, aber ich glaube, im Kern ist es wichtig und geboten auch, Dinge wegzulassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren oder auch, ich sag mal, Bewährtes neu zu entdecken. Ne? Das ist auch so eine Maxime von mir. Das ist auch, wir müssen uns nicht immer neu erfinden. Ne? Oder du hast auch gerade den Flashmob angesprochen. Ja, das ist ein Highlight. Das ist auch ein Erlebnis, aber das Erlebnis ist halt auch, ich sag mal, das guten Tag und auf Wiedersehen an der Kasse heutzutage, ne? Muss ich fairerweise sagen. Das bekomme ich beim Wettbewerb oder auch wenn ich in Bekleidungsladen gehe, bekomme ich halt heute nicht mehr überall. Das kann halt auch ein Erlebnisfaktor sein schon heute, ne?
Da gebe ich dir 100% recht. Also wie oft erlebe ich es, dass es den Menschen im Supermarkt den Tag versüßt, wenn auch die Mitarbeiter herzlich sind, freundlich sind, zugewandt. Das schafft eine Nähe, gerade auch ja in Zeiten, wo Einsamkeit nochmal eine größere Rolle spielt. Du hattest auch gesagt, risikoreiche Entscheidungen treffen. Hast du da noch ein, zwei Beispiele für uns?
Ja, tatsächlich auch nochmal zu deiner Frage, so wie ist das Unternehmertum hier geprägt, beispielsweise, das ist jetzt eine Weile her, 2018, haben wir hier expandiert, ne, weil ich auch gesehen habe oder grundsätzlich der Meinung bin, dass ein Standort, der fix an einer Stelle steht, irgendwann ja an die Grenzen des Wachstums kommt, ne, und wir sind ja nach 30 Jahren in einem ECE-Center seit 12 Jahren hier auf die grüne Wiese gewandert. Und da habe ich gesagt, so, wir müssen wieder zum Kunden gehen, weil die Kunden halt von überall zu uns kommen. Und so habe ich halt eine sehr hohe Investitionsentscheidung getroffen, um uns zu filialisieren. Dann, also wir haben mittlerweile 5 externe Verkaufsstellen, also Metzgereien. Und über die Jahre jetzt bekommen, also seit 2018, und das war damals eine Entscheidung, klar, die hätte auch schief gehen können. Ne? Das ist jetzt die eine. Die andere ist auch, wo ich sage, beruflich mutig, sage ich, ich habe mich auch vor kurzer Zeit von der Führungskraft getrennt, wo man jetzt gesagt hätte, so, wenn der Trainer von Real Madrid nach einem Champions League-Sieg gefeuert wird, könnte man das nicht verstehen. So ähnlich war das hier in dieser Situation, dass wir uns in die Augen geguckt haben und gesagt haben, so, das läuft zwar alles gut, aber ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass diese Person uns mit in die Zukunft bringen kann.
Verständnis auch hattet?
Gar nicht mal Werteverständnis. Vielleicht auch Werteverständnis, aber vielleicht ein Engagementverständnis. Sagen wir es mal so, ne? Und wo ich sage so, ne, ich sage, ich muss mich ja auch verändern mit den Zeiten, die wir haben, die kommen. Ich muss viel flexibler sein. Das, was ich eben gesagt habe, ich in der Konsequenz, wo ich sage, von mir aus kann eine Führungskraft so gut sein und mich ersetzen, weil ich sie dahin gebracht habe. Aber genauso setze ich den Anspruch auch daran, wenn sie sich nicht dahin entwickelt. Dass ich dann sage, okay, dann ist sie vielleicht für andere gut genug, aber wenn ich sage, so, ich glaube, dass das nicht keine zukunftsfähige Verbindung ist, dann konfrontiere ich das auch.
Ja.
Das habe ich in dem Fall. Und klar, die Wahrnehmung war ja, oh, das Risiko, wie machen wir das jetzt, ne? Jetzt ohne Führungskraft, ne? Und oft ist es ja so, dass dann aus so einer Situation dann auch Neues und eine andere Dynamik entsteht. Und tatsächlich ist das eingetreten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle mutigen Entscheidungen gut gegangen sind, aber die gerade beschriebenen sind gut gegangen, ja.
Ja, das freut mich sehr, sehr schön, ja. Nein, und auch gerade Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Werte verfolgen, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Lieber Patrick, mit Blick auf die Kommunikation, als Geschäftsleiter insgesamt auf LinkedIn, du bist ja hier sehr sichtbar für einen Handelsmanager, was ich sehr schätze, dass du ehrliche, tiefgreifende Einblicke gibst. Ich würde jetzt mit dir gerne über Kommunikation im Allgemeinen sprechen. Also Kommunikation in Richtung des Teams, Kommunikation eben auf B2B-Ebene. Wie hast du hier für dich deinen Weg gefunden, wie du vorgehen möchtest?
Ja, also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass Kommunikation ja ein wesentlicher Bestandteil für einen Erfolg ist, also für den Erfolg meines Betriebes. Wenn ich da erstmal auf die interne Kommunikation gehe, ist das ein enorm wichtiger Bestandteil. Ich muss sagen, da habe ich mich auch mit meinem Team entwickelt hier in den 12 Jahren, wo ich am Standort bin. Ne? Also ich ist es zu Beginn, also wie vermutlich auch viele, habe ich fest daran geglaubt, dass es eine Meetingstruktur und eine Meetingkultur braucht. Ne? Also was mache ich damit? Ne, ich habe jeden Montag meine 3 engsten Führungskräfte, also die sogenannten Bereichsleiter um mich herum, nicht um mich herum, mit mir zusammen, bitte, weil es die falsche Ausdrucksweise, und dann besprechen wir halt so die Dinge, die anfallen oder die wichtig sind. Und dann einmal im Monat den größeren Führungskreis, ne, so für die Monatsabrechnung, das zu besprechen etc. und auch alles, was anliegt. Das haben wir alles sehr konsequent gemacht in den ersten Jahren, ne, aber das ist deutlich weniger geworden, ne, weil das, was ich tue und was auch meine Führungskräfte tun, ist das tägliche Gespräch auf der Fläche. Ja, das ist mir ganz besonders wichtig, und deshalb verbringe ich auch morgens das Erste, was ich tue, Also hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, wenn ich hier 10, 12 Stunden am Tag im Betrieb bin, aber zumindest mal die ersten 2 bis 2,5 Stunden am Tag gehören halt der Fläche und den Gesprächen mit meinen Führungskräften auf der Fläche, die morgens da sind und dann am Nachmittag nochmal ähnlich. Ne? Und da habe ich jetzt, muss ich zugeben, die letzten 2 Jahre gemerkt, dass das ist viel effizienter. Ne? Natürlich brauchst du nochmal so die Gruppe zusammen, alle auf einen Informationsstand zu bringen, aber so dieses operative Geschäft, das ist in der Kommunikation auf der Fläche, ich sage immer Walk and Talk. Ne? Also das ist für mich viel effizienter und ich glaube auch, dass das kommt auch viel besser an beim Empfänger, ne? Weil ich sehe ja in den Gesichtern, wenn es heißt, oh, jetzt wieder ein Meeting, wo ich immer gut darauf vorbereitet bin, aber ich glaube, das wollen die gar nicht, ne? Viele nicht. Ne? Sind froh, wenn sie nicht im Meeting sitzen müssen und sich irgendwelche Kennzahlen durchgepeitscht werden. Dann sage ich lieber so, dass das Gespräch an der Ware auf der Fläche. Und extern betrachtet, Nina, ist das, ich sag mal, ist Kommunikation von einer Nebensache ja zur Kernkompetenz geworden in den letzten Jahren. Das sehe ich ganz klar so. Und deshalb habe ich vor 2 Jahren auch gesagt, so, wir müssen was tun. Wir sind auf Social Media jetzt auch lokal gesehen überhaupt nicht präsent. Und glücklicherweise habe ich zwei extrovertiertere Kolleginnen und Kollegen in der Marketingabteilung, die auch so ein bisschen plemplem sind. Und die sind sehr prädestiniert dafür, Social Media zu machen. Ne? Und da haben wir uns vor zwei Jahren drauf fokussiert und das begonnen und mit sehr großem Erfolg. Sind wir auch prämiert worden mit einer großen Brand Award in Berlin letztes Jahr. Auch 2025 war ein gutes Jahr für uns. Und
Patrick, lass mich raten, daraus ist dann auch die Flashmob-Idee entstanden von den drei begabten Social Media Kollegen.
Absolut, ne? Die sind ja jetzt mittlerweile fast Fulltime Social Media Creator, sag ich mal, ne? Darauf habe ich gesetzt, weil ich einfach glaube, dass und wir machen da ja kein Produktpreiswerbung in Social Media, sondern wir haben gesagt, wir machen Supermarkt Entertainment, ne? Und das gelingt uns und ich glaube auch, dass wir dadurch einfach diese Marke Globus Koblenz natürlich speziell, dass wir die einfach weiter entwickeln, dass auch du hast eben gesagt, Identität, dass wir eine Identität der Mitarbeitenden dadurch stärken für diesen Standort, aber auch der Kunden, die bei uns einkaufen, die dann sagen, ja, das ist mein Markt, ne? Also mein Markt und da ist die Kira und der Tommy, ne, die natürlich dann eher die jüngere Zielgruppe ansprechen. Und daraus, aus diesem ersten Meeting damals, ist auch tatsächlich meine LinkedIn-Präsenz geworden. Wo wir eine externe Beraterin hat damals, wo gesagt haben, so, wir brauchen ein bisschen Struktur, die dann einfach nur gesagt hat, Herr Schlüter, probieren Sie es doch mal.
Einfach mal starten.
Genau, einfach mal starten. Ne? Und ich muss zugeben, Nina, ich sage mal leider auch ein Stück weit ich mache zwar ein bisschen Sport, aber ich habe jetzt nicht so wirklich die Hobbys, ne? Auch weil ich hier mit dem Markt verheiratet bin, aus Überzeugung. Aber das ist ein Stück weit ist echt mein Hobby geworden, wo ich sage, ich habe da tolle Menschen drüber kennengelernt. LinkedIn ist für mich eine Wissensplattform, ne? Auch eine Plattform, wo ich Menschen folge, die eine Haltung kommunizieren, ne? Was ich auch sehr wichtig finde, wo ich auch sage, klar, immer im Einklang mit den Unternehmenswerten versuche ich natürlich auch jetzt nicht irgendwie, gehaltlos zu kommunizieren, sondern auch ein Stück weit auch Haltung für den Handel, für meinen Standort zu transportieren. Ne? Und ich glaube, dass, ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich will das nicht Erfolg oder erfolglos da irgendwie messen, ne? Aber ich glaube so, dass erstmal der Handel ist halt relativ wenig auf LinkedIn vertreten. Ne? Sind ein paar gemanagte Accounts, die da unterwegs sind und was mir halt Spaß macht, ich habe halt so ein Potpourri an Geschichten hier, ne? Also ich sage immer, jeder Fleischkäse ist eine Geschichte oder jeder Kunde ist eine Geschichte und deshalb wird es mir eigentlich nie an Ideen ausgehen, ne? Und auch wenn ich jetzt einen Fokus ein Stück weit auf, was du eben sagtest, Generation 50 plus habe, das ist so jetzt mein Steckenpferd, mein Fokus, der mich interessiert, privat und beruflich. Und den verbinde ich halt im Moment thematisch auf der Plattform, ne?
Ja, nein, total schön. Aber auch genau das nehme ich bei dir wahr, diese gute Mischung wirklich aus Haltung und Mehrwert stiften. Und ich finde ja grundsätzlich auch mit auch einer Effizienzsteigerung, auch mit KI, ist es ja umso wichtiger, als Mensch aufzutreten. Und ja, da kann ich dich auch nur beglückwünschen.
Danke.
Damit möchte ich gerne zur Abschlussrunde mit dir antreten und nochmal den Blick öffnen in Richtung Zukunft des stationären Handels. Der stationäre Handel wird ja eigentlich seit Jahren totgesagt. Warum glaubst du trotzdem an seine Zukunft?
Also ja, ich glaube, also tatsächlich beantworte ich die Frage erstmal mit ja, ich glaube daran. Auch wenn online natürlich weiter Anteile gewinnt, im Lebensmitteleinzelhandel weniger, aber ich glaube, das sind ja keine Konkurrenten, ne? Online und Fläche. Man ist ja irgendwie ein Stück weit, sehe ich das so als auch aus dem eigenen Use Case heraus, sage ich mal, so ein bisschen Arbeitsteilung, ne? Der Online-Handel, der ermöglicht Bequemlichkeit, ne? Ich kann das zu Hause erledigen oder digital erledigen, was unbequem ist, ne? Zur Not mir was liefern lassen. Aber der stationäre Handel, das ist für mich wirklich ein unersetzlicher Ort, ne? Und ich mag dieses Bild vom dritten Ort. Das mag ich, ne? Also was meine ich damit, ne? Das ist, glaube ich, auch irgendwo definiert. Ich könnte jetzt das Buch nicht mehr wiedergeben, aber das ist so, der dritte Ort ist so der ein Ort zwischen den Verpflichtungen an der Arbeitsstelle und den Verpflichtungen zu Hause. Das heißt, du kommst also hier hin und das ist ein Supermarkt, das kann aber auch ein Freizeitpark, ein Kino sein, eine Bar, ne, wo du sagst, so, du gehst und mit diesem Bild, was ich jetzt wirklich ein paar Jahre auch liebe, dieses Bild, beobachte ich auch meine Kunden, ne? Und du merkst, wenn manche hier aus dem Auto steigen, die kommen dann hier rein, so die entschleunigen ein Stück, die gehen durch die Regale, lassen sich inspirieren, ne? Oder gehen einfach halt nochmal einen Kaffee trinken, bevor sie nach Hause fahren oder umgekehrt, ne? Vor der Arbeit, ne? Und deshalb glaube ich daran, dass der Supermarkt heute wie und in der Zukunft viel mehr einfach eine Begegnungsstätte ist. Ich weiß, dieses Bild gibt's immer öfter, aber ich glaube, wir haben hier in Koblenz und Globus auch den Mindset, dass wir das so ausprägen werden, ne? Der wird für die Begegnung der Menschen in der digitalen Welt eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das glaube ich fest dran.
Und wenn du in die Zukunft ganz konkret schaust, also wie genau sieht da für dich ein erfolgreicher Supermarkt aus und welche Entwicklung braucht es da noch?
Oh, also ich sag mal, ein Supermarkt, in ein paar Jahren, der wird ja in meinen Augen deutlich anders aussehen. Also er wird erstmal ein deutlich kuratierteres Sortiment haben müssen. Ne, der braucht auch viel kuratiertere Reize, ne? Wo ich sage, heute, auch wenn wir diese ganzen Themen Retail Media und wie viele Werbeschilder muss ich noch aufstellen, ne? Da schlage ich auch die Brücke zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich eher mit der Emotion, mit dem limbischen System des Menschen beschäftigen muss. Und das muss ich auf der Fläche widerspiegeln. Ne? Da brauche ich keine 100.000 Artikel, da brauche ich vielleicht 30.000 oder 40.000 Artikel. Und da brauche ich auch nicht an der Banane ein Schild, Achtung, hier ist die Banane. Ne? Also er wird deutlich reduzierter sein in meinen Augen in diesen Aspekten, also Sortiment und Reize, aber er wird größer sein in Sachen Begegnungsstätte, Plattform für Veranstaltungen, Plattform für Erlebnis. Und am Ende des Tages wird er sich definieren müssen darüber, da gibt es ein paar Beispiele, die ich gelernt habe, muss er definieren darüber nicht, was er anbietet oder was für ein Sortiment er hat, sondern im Grunde, was für ein Gefühl er erzeugt. Ich habe das, hört sich jetzt alles so ein bisschen pauschal an, aber ist halt auch eine Emotion, auch von mir, ne? Und ich durfte im letzten November durfte ich in die USA fahren zu so einer Benchmark-Reise. Und da habe ich so zwei, drei Händler, das war jetzt nicht Walmart, ne? Das waren zwei, drei Händler, wo ich reingegangen bin und da habe ich direkt ein Gefühl gehabt, ne? Da habe ich gesagt, so, dafür steht der. Und ich wusste am Anfang, ich werde mich nicht unwohl fühlen, ne? Und da, ja, also schwer in Worte zu greifen, aber das, wie gesagt, am Anfang, das ist die Aufgabe eines Supermarkts und so wird er sich definieren und auch profilieren müssen, ne, in Zukunft, ne? Und auch vielleicht noch abschließend, weil es auch zu Globus passt, er muss sein Handwerk, er muss mehr Handwerk zeigen, weil Handwerk hat Zukunft Ne? Weil Handwerk mit Mensch zu tun hat, Handwerk hat mit Authentizität zu tun. Und ich glaube, dass da besteht eine sehr, sehr große Chance für alle, die Handwerk zeigen können. Das muss ja gar kein Lebensmittler sein, das kann auch ein Möbelhändler sein, der sagt, er zeigt mal seine Produktionsschritte auf der Fläche, auf den 50.000 Quadratmetern, die er anbietet, die er bespielen muss, ne, hat er mal den Mut, was anderes zu zeigen. Ich glaube, in diese Richtung, glaube ich persönlich, muss sich eigentlich der Handel entwickeln, ne?
Ich finde das sehr, sehr spannend, auch was du zu Retail Media gesagt hast. Du weißt ja, das ist auch ein Steckenpferd von mir. Auch der Aspekt, Reize zu reduzieren, vielleicht auch eine Listung zu reduzieren, sehr interessant. Für mich ist ja das eigentliche Überthema, wie kann man wirkliche Loyalität schaffen über den Preispunkt hinaus. Wenn wir jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen, auch in Richtung der Marken, die gelistet werden, der Brands, was würdest du sagen, können hier Markenhersteller mitnehmen, um sich auch für die Zukunft zu wappnen?
Also sie müssen, die Marken, die müssen in meinen Augen die müssen die Lösung für ein Problem besser, also entweder besser kommunizieren oder darstellen. Ne, ich gibt ja dieses Bild, kaufe ich den Bohrer oder kaufe ich das Loch? Oder auch als Lebensmittel sage ich, ne, ich kaufe ja nicht das Lebensmittel, sondern ich kaufe ja den Anlass oder die Lösung. Ich kauf die Lösung für mein Grill-Event oder für meine Gesundheit. Ne? Ich sag so, auch ein Lebensmittelhändler ist ja eigentlich eine Apotheke vor der Apotheke. Ne? Wenn ich jetzt mal sage, so ein Markenhersteller im Gesundheitsbereich, der also ein Merz Spezial Dragé ist ja eine Marke, ne? Aber kommuniziert die Lösung korrekt, ne? Oder irgendwie offensiv genug, sodass ich als Kunde erfasse, wofür steht denn diese Marke oder dieses Produkt, aber übergeordnet natürlich, weil du die Marke hier ansprichst, ne? Welche Lösung bietet diese Marke an? Das glaube ich, das ist ganz wichtig für Markenhersteller, dass das klar ist.
Ja. Ja. Ja, lieber Patrick, das war ein wunderbarer Ausflug in die vielfältige Handelslandschaft aus deinen Augen für die Globus Markthalle. Dafür herzlichen Dank. Ich möchte dich noch zum Abschluss fragen. Du hast schon gesagt, du bist ja eigentlich auch mit deinem Markt verheiratet. Es bleibt dir wenig Zeit. Was schenkt dir trotzdem Energie? Was tut dir gut?
Also persönlich schenkt mir natürlich meine Familie Energie. Ne, weil das im Grunde ja auch ein Fixpunkt ist für mich, ne, weil Menschen brauchen, glaube ich, in stetiger Veränderung auch einfach Fixpunkte. Für mich ist die Familie, die auch weiß, und vor allem meine Frau, die aus dem Handel kommt, die weiß, warum ich so viel arbeite und warum ich es auch gerne tue, weil sie es selber tut. Und auch diese Lust auf Zukunft, so nenne ich es mal. Ne? Ich sage, in jeder Phase wird es Gewinner geben. Ne? Und ich glaube fest daran, ne, dass ich zu den Gewinnern gehören will mit dieser Markthalle Koblenz. Ne? Ob jetzt makroökonomische Krisen um uns herum sind, die morgen enden und übermorgen neue ausbrechen. Ne? Ich finde das, muss ich ehrlich gesagt von der Grundeinstellung, ich finde das einfach mega spannend. Und das gibt mir mehr Energie, hier jeden Tag zum Globus zu kommen und natürlich auch überhaupt Lust auf meine Arbeit zu haben, Lust aufs Leben zu haben. Da habe ich eine positive Grundeinstellung.
Ja, das ist genau die Energie, die wir brauchen. Und damit nochmals herzlichen Dank, lieber Patrick, für das Gespräch. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute für dich.
Ich danke dir, Nina. Bis dann.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.